Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temuzolak Julu.
Und du bist im Recall.
Danke.
Wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso, heute gesungen fast schon.
Ja, weil das Thema bzw. die Hashtags lauten ja auch Hashtag Schallplatte, Hashtag Index und Hashtag Golden. Kennst du nicht?
Nee.
Weil du schon mich hier so Fragen anguckst.
Ja.
Weil ich habe nämlich vorhin, als ich die Hashtags...
Das war nicht nur wegen der Form, sondern auch wegen des Inhalts.
Ich höre ja sehr, sehr viel Musik, aber ja. Ich bin inzwischen in meiner Musikauswahl aufgrund zweier Mädels zu Hause eingeschränkt.
Die hören immer Wildecker Herzbuben.
Die hören koreanische
Volksmusik.
Ach was, K-Pop.
Nein, K-Pop.
Ja. Auf jeden
Echt,
Fall.
Ja?
Ja, ja, und zwar, also das ist schon Wahnsinn. Ich meine, mir taugt das auch.
Ja.
Ja, also es ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht so tun, ich muss mir das jetzt anhören. Nein, Ich singe halt wirklich, ich gröle da halt mit. Und Golden ist zum Beispiel so ein Song aus einem Musical, heißt irgendwie K-Pop Demon Hunters. Ah. Und das ist der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt.
Wirklich?
Ja, das ist komplett durch die Decke gegangen. Und das ist eigentlich so eine Aneinanderreihung von K-Pop-Hits. Also es geht letztlich darum, dass so drei, so eine Mädels, also so eine Girlband, praktisch relativ bekannt. Es kommt so eine neue Boyband in Town und das sind eigentlich Dämonen und die müssen sie dann bekämpfen und dann gibt es so einzelne Songs. Okay. Und Golden ist so ein Song. Und das ist das Coole an diesem Song, deswegen habe ich es mit aufgenommen in die Hashtags. Du kannst wirklich ungeniert mitsingen, weil selbst wenn du die allergeilste Stimme hättest, du würdest nie die Töne treffen, weil die Oktaven viel zu umfangreich. Du hast dieses Golden und dann und du schreist, es geht wirklich sau hoch. Es gibt ja manchmal so Songs, da singst du mit
ja.
Und andere singen auch mit. Du denkst dir, warum kann er das nicht singen? Das
ja,
ist doch voll
ja,
einfach, ja. Sing nicht, du kannst nicht singen. Aber dann gibt's so Songs, wo man sich denkt, okay, wenn man da nicht mitsingen kann, dann ist es okay, weil es ist halt einfach schwer. Es ist ein riesen, wie nennt man das sozusagen, den Umfang praktisch?
Okay, Pop. Ach so, eine
ist,
große.
Dafür gibt's einen Fachbegriff
ja.
Dafür. Fällt mir jetzt nicht ein.
Genau. Nicht Intervall, sondern eine.
Ja, mehrere.
Ja, Oktaven ich weiß, eben. Was du meinst. Ja, wie Bandbreite, aber genau. Ein anderer Begriff. Ja,
ja, wir googeln's später.
Ja.
Es geht um Musik und Recht. Heute.
Genau. Singen die dann auf Englisch oder singst du da so ein Fantasiekoreanisch mit, so wie man früher als Kind so Fantasie-Englisch mitgesungen hat?
Genau. Nee, ja. Es ist eine Mischung, ne? Also, Gott sei Dank kann man ja mitlesen. Den Untertitel. Nein, tatsächlich wechseln die auch im Untertitel. Also, es kommt dann Englisch und dann genau, wo sie Koreanisch anfangen zu singen, haben sie okay. Dann auch die koreanische Schrift. Also, es hilft nicht besonders. Aber trotzdem, man ahmt das dann tatsächlich nach.
Ja, ja, ja. Es ist mehr so nach Gehör mitsingen, ja.
Was hörst du zurzeit so?
Zurzeit.
Ist das zu persönlich?
Nee, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Aber zurzeit ist es wirklich sehr viel so Chill-Out, Lounge und so, weil ich habe immer so Phasen, wenn man ein bisschen viel zu tun hat, dann tut Musik eigentlich immer gut, aber dann ist es manchmal zu viel Aufwand, bewusst Musik zu hören. Und ich höre gerne bewusst Musik, aber gerade wenn ich so ein bisschen so Stress habe, dann mag ich das, wenn ich dann im Auto oder so einfach so ein bisschen Chill-Out, so ein bisschen House und so. Und da komme ich dann ganz gut runter. Aber da ist es dann aber auch egal, was das jetzt ist. Das ist dann irgendeine Playlist und ja.
Das ist komisch, dass es bei mir bei House genauso ist. Eigentlich vielleicht sogar voll frech für jemanden, der House-Fan ist.
Total,
ne?
Ja.
Der denkt sich dann, hey, das ist ein Riesenunterschied, ob der und das und die Produktion. Aber bei House ist es tatsächlich bei... Wobei, ich muss auch sagen, bei mir ist es auch so, bei diesem klassischen Pop-Rock auch so. Also wenn ich dann irgendwie... Musik hat ja, das hast du gerade angesprochen, unterschiedliche Funktionen.
Ja.
Es gibt Phasen, da hört man Musik zum Beispiel, um sich zu pushen.
Ja,
bei mir ist es im Training so, dass ich mir dann immer den Rocky IV-Soundtrack anhöre.
Ja.
Das ist total lächerlich, weil ich bin nicht Sylvester Stallone mit auf Testo, aber trotzdem komme ich mir dann in dem Moment so vor. Und dann gibt es Phasen, da höre ich mir die Musik kurz an, bevor ich irgendwie einen wichtigen Vortrag habe oder so,
ja.
Also wirklich, um mich zu motivieren. Und dann gibt es eben diese Phasen, wie du sagst, entweder um runterzukommen. Wie ist es während der Arbeit? Hörst du während der Arbeit Musik?
Ja, bei bestimmten Sachen schon. Nicht, wenn es jetzt, wenn ich mich jetzt hoch konzentriere, um selber zu schreiben. Aber ich kann zum Beispiel gut Korrektur lesen, wenn im Hintergrund Musik läuft. Dann läuft da aber so... Dann läuft so Soft-Piano und so Zeug.
Das ist gut, dann kommt man wieder runter, wenn man sich über die Bearbeitung aufregt.
Und ja, genau. Also ja, so Klausurkorrekturen oder auch wenn ich jetzt selber Texte von mir Korrektur lese oder so, da kann ich das ganz gut. Da nehme ich auch nicht wirklich wahr, was läuft, aber es bringt mich ein bisschen runter, ja.
Tatsächlich. Ist bei mir ähnlich. Ich habe auch so manche Arbeitsprozesse, bei denen man sich auch so denkt, das ist so wiederkehrend, also Auswertung von Urteilen oder mal so irgendwie, keine Ahnung, beim Skript aktualisieren oder so, wo man nicht so viel nachdenken muss. Da läuft bei mir dann auch Musik. Da läuft tatsächlich bei mir aber dann eher so eine eher türkische, orientalische Melodien, die dann auch manchmal so, das kennst du wahrscheinlich nur so aus Restaurants.
Ja, oder so Altin Gün, die höre ich ganz gerne. Die arbeiten das ja so ein bisschen mit ein, ne?
Ja, das ist eher so dieses 70er.
Ja.
Mit so diesem, wie nennt man das, diese Psychedelic-Effekte sozusagen, die dann gemischt werden.
Da sehe ich auch immer so Spionagefilme vor mir, wenn ich das höre. Ne?
Ja, das ist toll. Also eine Empfehlung jetzt hier direkt ausgesprochen. Aber wollen wir mal ins Recht übergehen?
Gerne.
Was hat denn Musik überhaupt
alles, was Recht ist.
Ich sag mal so, was hat denn Musik mit Recht zu tun? Naja, wenn wir eben sagen, dass Musik eben Teil des sozialen Miteinanders letztlich ist, weil es Teil unseres sozialen Ichs ist. Also wir leben mit Musik, es ist ein großer Teil, es ist unser Hobby. Wir tun uns sozusagen zusammen, wir hören gemeinsam Musik, es läuft irgendwie im Hintergrund, man hört sich gemeinsam Musik an, geht auf Konzerte, man drückt sich durch Musik, also gerade die Künstlerinnen und Künstler aus, Express Yourself, ja, wie NWA und dann auch Madonna gesagt haben. Es ist schon so ein Ding und alles, was sozial erheblich ist, ist eine Handlung.
An dem Punkt, das finde ich nämlich ein ganz, vielleicht nochmal einen halben Zentimeter vom Recht weg, aber das finde ich bei Musik so faszinierend, wie sehr man mit Menschen über Musik Verbindungen haben kann. Also ich habe das schon häufiger gehabt, dass ich irgendwo auf einem Konzert war und danach war man so beseelt, dass wildfremde Menschen sich mit einem unterhalten, einen umarmen wollen, weil man irgendwie so wirklich, alle sind gerade so glücklich über diese Glücksgefühle, die da in diesem Konzert entstanden sind. Und das kann nicht viel anderes als Musik.
Ja, weil es beispielsweise bestimmte Assoziationen weckt, vielleicht auch aus der eigenen Vergangenheit, Erinnerungen und man kann das unterschwellig teilen, also man muss nicht über die Erinnerung.
Sondern alle wissen, wie es einem gerade geht.
Genau,
ne?
Das ist sehr schön, dass du das aufgegriffen hast, denn darum geht's letztlich auch. Denn wenn es so viel Positives schaffen kann, kann man sich zumindest auch vorstellen, dass es manchmal auch vielleicht Negatives verursachen kann, gerade wenn es eben um Gefühle geht, gerade wenn es auch um irgendwie darum geht, sich mitzuteilen, vielleicht auch zu reflektieren, aber andere auch vielleicht zu informieren, zu Dingen aufzufordern. Also das meine ich mit dieser Sozialerheblichkeit. Ja. Und hier kommt eben das Recht ins Spiel. Denn wenn es übergriffig wird, wenn ich mit meinen Gefühlen beispielsweise als Künstlerin oder Künstler die Gefühle anderer unter Umständen verletze, ja, wenn ich Stimmung mache, wenn ich irgendwie meine Haltung zum Ausdruck bringen will, dann kann es vielleicht notwendig sein, auch diese Ausdrucksform, das heißt nicht, dass ich ein Fan davon bin, aber dann kann es vielleicht, dann liegt die Idee zumindest nicht fern, das unter Umständen auch regulieren zu wollen, gerade wenn meine Äußerungen und meine Ideen, meine Weltanschauung, was auch immer, die ich auch mit der Musik zum Ausdruck bringe, auf noch formbare, sag ich mal, Köpfe fallen, also vor allem die Jugend. Ja? Also
Hashtag Index.
Ja, da bin ich sehr, sehr vorsichtig jetzt. Aber das ist ja schon so, ich meine, die musikalische Tätigkeit, wenn man so in die Vergangenheit guckt, das war ja so das Medium um seinen Protest, das Gotteslästerung. Ja. Ja? Also wenn es darum geht, Säkularisierung oder, keine Ahnung, Sexualmoral, Kritik am Staat, also auch in vielen, sagen wir, autokratischen Ländern ist man ja dann auf das Medium der Musik ausgewichen, vielleicht auch, weil man denkt, man kann das da schöner verpacken und da geht dann auch das Volk oder die Leute mit und so.
Ja, und man kann natürlich das vielschichtiger machen und viel mehr Interpretationsspiele Spielraum lassen. Und deswegen, also ich glaube, dass dass viel gute Musik auch immer irgendwie politisch ist. Also nicht nur, aber ne, das gibt schon gute Nuancen, weil es einfach vielschichtiger ist und weil man auf die Idee, also weil man sich generell mag ich, wenn Texte nicht zu platt und eindeutig sind, sondern wenn jeder seine eigenen Assoziationen hat und wenn man das dann insgesamt noch auf eine andere Ebene ziehen kann, dann finde ich das erstmal spannend und das wäre auch schlimm, 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 das nur aufgrund einer gesellschaftspolitischen Relevanz einschränken zu wollen. Ne? Aber es gibt natürlich Grenzen, wenn es ins Hetzerische, ins Beleidigende geht und man dann sagt, naja, vielleicht müssen wir da, obwohl es eine so wichtige soziale Ausdrucksform ist, sagen, da ist irgendwo Schluss.
Das ist so einer der Grundsatzfragen, also das ist auch, was ich mich generell so frage und ich habe auch noch keine hundertprozentige Antwort darauf, ob wir eben sagen können, kann man das Medium überhaupt missbrauchen? Also kann es so eine Art reinen Antisemitismus, reine Frauenverachtung, reine homophobe Äußerung im Deckmäntelchen der Musik geben? Oder ist es immer so, dass wir letztlich sagen, naja, da wird praktisch durch dieses Medium dann auch schon das, die Message irgendwie mitverpackt und es wird sozusagen der Zuhörerschaft überlassen, was sie daraus machen. Je expliziter, je eindeutiger ist, desto weniger wird man das annehmen können.
Und vor allem je personenbezogener es
genau,
ist.
Genau, ne? Ja. Je mehr man sich sozusagen vielleicht auch aus der Rolle des Künstlers wieder heraus katapultiert, ja, während man das tut. Das sind aber tatsächlich auch Kriterien, damit sind wir schon voll im Recht eigentlich, die dann später bei der Abwägung, ob solch eine irgendwie geartete Maßnahme, darauf können wir jetzt zu sprechen kommen, was gibt's denn für Möglichkeiten, Musik zu regulieren, in diese künstlerische Freiheit, in die erstmal generelle Handlungsfreiheit einzugreifen. Wenn wir in die Musik eingreifen, greifen wir nicht nur in die Rechte des Künstlers ein, sondern auch in die diejenige der potenziellen Fanbase beispielsweise.
Ja.
Also ich darf ja dann auch als Zuhörer vielleicht auf diese Musik, die ich so sehr mag oder die mich beispielsweise irgendwie besonders erfüllt, vielleicht darf, ich meine, das ist zwar komisch, dass es genau bei der Musik ist,
die dann
verboten wird, ja. Also wenn ich hier halt vor allem an Musik aus der ultrarechten Szene oder eben antisemitische Musik denke oder eben extrem frauenverachtende, homophobe Musik, das wird ja in Teilen auch, wie ich finde, zu Recht auch dem Gangster-Rap zugeschrieben. Da haben wir dann nochmal andere Besonderheiten. Stichwort, ist das rein deskriptiv, werden da nur die Zustände wiedergegeben. Es wird wieder von Einzelfall zu entscheiden sein. Ja. Aber ich drifte ab, sorry.
Also nein, aber es ist schon interessant, weil, also zum einen, bevor die dem öffentlichen Recht nahestehen, jetzt gleich ausflippen, wir sagen jetzt den Begriff Kunstfreiheit, spielt ja natürlich eine Rolle. Ja, und zum anderen ist es etwas, was auch, ja, alle merken, dass wir heute vielleicht nicht völlig am Strafrecht kleben, sondern da so ein bisschen eine allgemeine Diskussion führen. Wir werden gleich noch erzählen, das haben wir eingangs vergessen, wie es eigentlich dazu kam. Da werden wir gleich noch was dazu sagen. Mhm. Aber das Interessante ist, dass nämlich je moralisierter man, und das meine ich jetzt überhaupt nicht wertend, man das betrachten will, wird es dann auch, wenn es einzelne Eskapaden in Liedern gibt oder einzelne Eskapaden im Leben des Künstlers, wird dann dasselbe passieren, was du gerade gesagt hast. Dann fragt man nämlich, aber kannst du eigentlich so, nehmt mir doch nicht meine Musik, die mir gut tut, nur weil der Künstler sich jetzt eben als sagen wir mal, gesellschaftlich untragbar rausgestellt hat. Ne?
Und da bin ich auch tatsächlich immer noch sehr zwiegespalten.
Ich auch.
Diese grundsätzliche Frage, kann man das eine vom anderen trennen? Ich glaube, da gibt es auch noch keine befriedigende Antwort darauf.
Aber ich glaube, das muss man für sich auch entscheiden und für sich, also klar,
das Recht entscheidet aber für alle, das ist das Problem.
Das ist das Problem.
Aber du hast 100%
genau, weil jeder, also ich kann zum Beispiel, wenn du sagst, ich kann das trennen, kann ich das trotzdem blöd finden. Mhm. Aber du kannst vielleicht sagen, ich kann die Musik hören, ohne drüber nachzudenken, was der sonst so sagt, ja.
Ja, so ist es. Also ich hatte tatsächlich Künstler, so jetzt im Einzelnen, gerade im Deutschrap-Bereich, da habe ich gedacht, okay, jetzt die TikToks, die er macht oder die Reels oder die Interviews, die er gibt, da redet er vollkommenen Schwachsinn und eigentlich bin ich dann auch so abgeneigt. Das hatte dann mindestens mittelfristig den Effekt, dann auch die Musik nicht mehr zu hören. Also ich glaube, da haben auch die Künstler vielleicht ein ureigenes Interesse, möglichst beliebt zu sein und sich nicht zu stark auf eine bestimmte Fanbase und damit auch auf ein bestimmtes politisches Spektrum oder was auch immer, eine weltanschauliche Richtung zu fokussieren. Das fällt mir bei den ganz erfolgreichsten Rappern besonders auf, dass man sagt, die haben jetzt bis auf das Problem der, wie gesagt, Homophobie und Frauenfeindlichkeit, gerade im politischen Spektrum links, rechts, die lassen sich da nicht irgendwie in eine bestimmte Richtung zerren und bleiben möglichst unpolitisch,
um
nicht die Käuferbasis oder was auch immer die Zuhörerschaft zu verschrecken.
Und da würde ich sagen, das hat natürlich auch damit zu tun, jetzt völlig laienhaft, aber provozierendes, andere diffamierendes ist wahrscheinlich und war es vor allem in den letzten 20 Jahren sicher auch eine Kurbel für Verkaufszahlen, aber schöpft sich halt irgendwo aus. Mhm. Und wenn ich sage, ich trete niemandem auf die Füße, sondern ich mache gute Musik und lass mich aber nirgends einordnen, was ja auch bedeutet, dass ich von keiner Seite sozusagen abgelehnt werde, dann bin ich vielleicht kommerziell der Erfolgreichere.
Ja. Gut, aber dann wollen wir mal wirklich mit dem Recht starten. Was ist der Hintergrund des Ganzen? Wir hatten tatsächlich vor 2 Jahren jetzt was schon.
Über einem Jahr. August 2024.
Zeit vergeht. Unser drittes Symposium Musik, Geschichte und Recht veranstaltet. Und da hatten wir eben, das war in Kooperation mit dem Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber.
Und dem dort ansässigen Kriminalmuseum.
Genau, Rothenburg ob der Tauber, das ist Direktor Professor Dr. Markus Hirte, mit dem wir das gemeinsam eben veranstaltet hatten. Und dort kam eben auch die Frage auf, ob man vielleicht über dieses Thema, welche Eindrücke bzw. welchen Einfluss hat unter Umständen das Recht und wo zeigt sich das auf die Musiker, auf die Musik. Ja, das wird dort verschiedentlich eben thematisiert und das war sozusagen der ursprüngliche Anknüpfungspunkt, mal vielleicht auch darüber eine Folge aufzunehmen. Und wir hatten es gerade und dann können wir eigentlich auch schon direkt wieder zurück, oder habe ich irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube, das
zu dem Thema. Wir hatten eben gesagt, wenn es tatsächlich solche Interessen gibt, die unter Umständen durch die Musik tangiert werden, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass der Staat, der Rechtsstaat hier eingreift, tätig wird. Wobei dieser Eingriff, da gelten dann die allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsätze oder das Prüfschema einen legitimen Zweck natürlich verfolgen muss. Und wie können jetzt derartige Eingriffe aussehen? Ganz banal erstmal, jetzt aus zivilrechtlicher Perspektive kann ich natürlich irgendwie sagen, ich darf nicht einfach andere Leute irgendwie die Ideen klauen und die Musik auch kopieren, Sampling und so weiter. Da sind wir dann im Bereich des Urheberrechts. Ich kann natürlich auch sagen, losgelöst vom Recht habe ich Selbstzensur oder mittelbare Zensurmechanismen. Also wenn ich sage, der Song geht heutzutage gar nicht mehr oder diese Thematik gehört beispielsweise verboten und so weiter. Das hat natürlich alles, was eher mit dem Selbstmarketing und dann natürlich auch mit den gesellschaftlichen Prozessen zu tun. Das echte Recht und die echte Einflussnahme auf die Musik in Form von Beschränkungen, also zu sagen, du darfst diesen Track oder dieses Musikstück nicht spielen oder nicht aufführen auf einem Konzert oder du darfst eben diese Musik nicht mehr vertreiben auf CDs, jetzt inzwischen im Wesentlichen über Spotify oder was auch immer es da für Dienstleister bzw. Software gibt. Das ist dem Verwaltungsrecht bzw. insbesondere dem Jugendschutzrecht vorbehalten. Und schließlich haben wir noch das StGB.
Genau, also die Grenze gibt es natürlich auch, dass da etwas verbreitet wird, was verboten ist. Was mir in dem Zusammenhang gerade mit dem verwaltungsrechtlichen Verbot noch eingefallen ist, ist, dass wir als Musik noch mehr über Radiostationen vermittelt wurde, ja, dass wir da diejenigen noch hatten. Also ich erinnere mich da an, also nicht, weil ich zu der Zeit schon, ich glaube noch nicht mehr auf der Welt war, aber zum Beispiel haben einige Radiostationen das Lied Genie von Falco nicht gespielt, weil es da um eine Entführung ging und man gesagt, oder zumindest hat man das da so reingelesen und gesagt, das können wir nicht spielen. Und das kam ja immer mal wieder vor, dass Radiostationen sich, das kommt ja heute noch vor, dagegen entscheiden, bestimmte Lieder zu spielen, die vielleicht öffentlich-rechtlich gar nicht einem Verbot, auch strafrechtlich natürlich nicht einem Verbot unterliegen würden, aber man sagt, nee, das finden wir, das könnte jemanden beeinträchtigen oder irgendjemanden treffen, den das nicht treffen soll.
Die Typen waren auch tatsächlich damals nur cool, weil sie eben diese ganzen Gerätschaften hatten, mit denen sie so coole Effekte machen. Es waren ultra extrem uncoole Typen, die dann aber dann so irgendwie auf einen Knopf gedrückt haben und dann kam so eine Sirene oder so. oder sowas.
Ja, oder so. Und ihr hört so den räuberischen Espresso mit Florian und Mustafa.
Genau, Mustafa. So ein bisschen
wie so ein Rekommandeur an der Kirmes.
Genau, so, aber so haben die sich auch angehört. Ja. Gut, aber weg vom Radio hin wieder zu heutigen, zu den heutigen Medien, insbesondere Spotify und vielleicht noch CDs. Schallplatten gibt's ja. Schallplatten.
Ja, kommt wieder oder ist schon wieder, ist vielleicht sogar schon wieder vorbei.
Genau, zwischenzeitliches Revival. Nee, ich glaube, es ist schon noch da.
Also ja, glaube ich
dieses,
auch.
Dieses Nostalgische und es
und dieses Bewusste, die Platte drauf, von vorne bis hinten durchhören, das Gesamtkonzept, Gesamtkunstwerk.
Ja. Du hattest ja gerade gesagt, noch strafbar. Ich meine, wir können natürlich sagen, bestimmte Tracks können auch tatsächlich einfach beleidigende Inhalte, vielleicht volksverhetzende Inhalte, gewaltverherrlichende Inhalte haben und dann sind wir tatsächlich im Bereich, wo wir überhaupt gar nicht das Verwaltungsrecht oder ein Stichwort oder Hashtag Index, wo wir auch gar keine Indizierung brauchen, weil es unmittelbar verboten ist, strafbar ist, diesen Track zu spielen. Da gab es schon genug Verfahren, auch nicht nur gegen Bands aus der ultrarechten Szene, sondern eben auch gegen Gangster-Rapper. Ne? Sprechgesangsartisten, wie es dann in den Urteilsgründen...
Sprechgesangsartisten.
In den Urteilsgründen dann immer heißt. Also das ist sozusagen dann nochmal ein gesonderter Aspekt und auf den sollten wir dann vielleicht nochmal als Strafrechtler eingehen. Aber interessant dürfte es vor allem vielleicht aus dem Blickwinkel der Zuhörerschaft sein, wie ist das mit diesen Indizierungsverfahren, wie läuft das eben ab? Da haben wir eben diese Bundesprüfstelle, die früher für jugendgefährdende Medien, jetzt umbenannt in die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, hat aber ihren Sitz immer noch in Bonn. Und das ist dann tatsächlich so wie die 12 Geschworenen. Ja, du hast dann so ein 12er-Gremium dort und die hören sich dann, ich war mal in so einem Verfahren als Sachverständiger geladen. Und dann hört man sich jeden einzelnen Track durch. Beim Gangster-Rap ist es halt vor allem, wenn man selbst viel Rap-Musik hört, ist es schon ein bisschen merkwürdig. Da sind schon Leute auch dabei, die auch diese Musik kennen und offensichtlich auch selber hören, aber auch viele, die damit überhaupt nichts anfangen können und vieles total abschreckend ist, wenn die dann so viele Schimpfwörter und so viele Gewalthandlungen, Exzesse hintereinander in einem Song auch schildern, ein Banküberfall oder sowas, ja, oder wenn es dann heißt, ich habe irgendwie eine Kalaschnikow im Schrank und so und dann fragen die da tatsächlich auch den Künstler nochmals, um sich zu vergewissern, haben sie denn auch Kalaschnikows im Schrank?
Der muss dann immer,
genau, der muss dann immer erklären, nee, das ist eben mein alter Ego, beziehungsweise eben mal praktisch dieses das Künstlerische, das ist alles nur fiktiv, ja, beziehungsweise Fiktion. Und das hat nichts mit meinem wahren Ich zu tun.
Das ist aber, glaube ich, auch jetzt eine deutsche Sache, dass man immer glaubt, das, was der Künstler einem vorsingt, ist ganz sicher aus dem eigenen echten Leben, oder?
Weiß ich jetzt speziell nicht. Wir hatten diese Gewaltverherrlichungsdebatten und das sozusagen auch selbst in den USA war ja diese Indizierungsgeschichte immer sehr, sehr stark ausgeprägt, als es mit dem Gangster-Rap losging. Da wurde aber auch deutlich und es wurde ja auch oft kritisiert in den Kulturwissenschaften, auch in den Sozialwissenschaften, dass das auch wieder eine Art von Rassismus ist, zu sagen, das macht jetzt ausgerechnet beim Rap. Ja, und wenn es irgendwelche Rocker gemacht haben oder wenn es irgendwelche Popmusiker gemacht haben, da hat es euch nicht gestört. Das ist so ein interessanter Punkt. Ein zweiter interessanter Punkt, den du mittelbar jetzt damit angesprochen hast, ist noch der, dass man sagt, bei amerikanischem Rap stört's uns nicht. Wir haben auch kaum Indizierungsverfahren, weil wir es nicht verstehen. Genau. Vielleicht unter Umständen, was Eminem da sagt, wie er seine Mutter am liebsten die Kehle durchtrennen würde und dann irgendwie, keine Ahnung, was auch immer mit ihr was machen würde. Da stört's uns nicht. Aber wenn wir es dann auf Deutsch hören und das dann auch noch diejenigen Leute, die so aussehen, wie wir uns unter Umständen Verbrecher vorstellen, da finden wir es dann schlimm und da denken wir dann, dass das dann unsere Kinder auch bald tun werden. Also das ist so ein bisschen sehr, sehr wirklich in a nutshell. Zusammengefasst. Es hat ja auch irgendwo seine Berechtigung, dass wir eben sagen, die Jugendlichen, die sich diese Musik, also gerade auch diese frauenverachtenden, homophoben Inhalte anhören, die könnten sich davon beeinflussen lassen, weil das unter Umständen nur die Kunstfigur, ich meine nicht der eigentliche, der da dahinter steht, einfach als Vorbild dient, als Role Model.
Ja.
Also ganz nicht unberechtigt ist das nicht. Aber man muss natürlich auch aufpassen, das geht beim Jugendschutz natürlich immer, also sowohl aus strafrechtlicher Perspektive als auch aus verwaltungsrechtlicher Perspektive, wie ich finde. Was versuchen wir eigentlich damit zu erreichen? Also ist das auch wirklich geeignet? Ist das effektiv? Bevor wir jetzt vielleicht noch auf 2, 3 Punkte hier in der verfassungsrechtlichen Prüfung einsteigen. ich habe mich immer gefragt, das hat auch mal Ice-T gesagt, er hat gesagt, es ist eigentlich immer ganz gut, wenn wir diesen Sticker drauf haben, auf dem drauf steht Parental Advisory Explicit Content.
Das macht's halt spannend.
Ne? Das macht's spannend für die Jugend, ne? Ja. Weil die wollen, das wollen sie ja. Sie wollen ja sozusagen die Grenzen ausloten und so weiter. Das ist eigentlich Werbung, wenn wir ein Album indizieren. Und das ist nicht sozusagen das schlimmste Szenario für einen Gangster-Rapper, wenn er in Deutschland beispielsweise auch indiziert wird. Also selbst da könnte man schon anfangen, über die Geeignetheit solcher Maßnahmen nachzudenken. Geht jetzt alles ein bisschen durcheinander, aber das sind so die Sachen, die mir dazu einfallen. Das Zweite, was ich immer ein bisschen problematisch fand, zu sagen, es ist halt ausschließlich die Musik, die dann die Gewaltbereitschaft fördert. Dieses Kausalitätsverhältnis ist ja bis heute nicht nachgewiesen.
Aber die Frage ist natürlich jetzt, um mal jetzt die Gegenseite anzunehmen, brauchen wir ein monokausales Verhältnis,
natürlich,
ne?
Natürlich nicht.
Deswegen
bin ich auch voll bei dir.
Aber also gerade wenn man dann wenn jetzt gerade Jugendliche, ich bringe jetzt nur mal Argumente, ohne mir alles im Einzelnen zu eigen machen zu wollen, aber gerade wenn Jugendliche empfänglich sind für diese Art des Größenwahns, für diese Art des Hasses, der da vielleicht auch so zum Teil reproduziert wird, und dann glauben, das ist jetzt was, das ahme ich nach und dann werde ich auch so ein großer, erfolgreicher Gangster. Das kann natürlich generell problematisch sein. Die Frage ist, dafür muss ich wahrscheinlich gar nicht über die Grenze dessen gehen, des Strafbaren, ne? Aber natürlich sollte die Grenze irgendwo angesetzt sein, wo man sagt, also da verfallen dann Leute vielleicht in volksverhetzende und reproduzieren da irgendwelche volksverhetzenden oder andere.
Ja, natürlich, wie aber die sonstigen Medien Phrasen, und unsere Peers und dort, wo wir aufwachsen, auch. Ja. Und das ist sozusagen das, wie ich das dann immer, natürlich, ich will es ja nicht komplett relativieren, aber es gibt so einen ganz einigermaßen bekannten Song, kein guter Song von Bushido, in dem er sagt, das sind doch eure Kinder. Ne? Also er nimmt da schon so ein bisschen auch die Erwachsenen so ein bisschen mit in die Verantwortung. Das finde ich auch schon, dass man seine Kinder da irgendwie auch davor schützen kann heutzutage. Es gibt genug auch so Blockmechanismen und so weiter und man kann da vielleicht mit guten zureden. Vielleicht bin ich da auch zu optimistisch momentan noch. Ja, aber wie gesagt, das ist dieselbe Debatte hatten wir, by the way, auch immer mit den Gewaltspielen.
Ja, also da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht. Ne? Ego-Shooter.
Das genau und ja, also das, da kommt man nicht drum herum. Aber darauf kommt es ja auch nicht unbedingt an, weil das war ja genau das, was du gerade gesagt hast mit der Monokause. Es geht ja eher um die Intensität des Eingriffs. Ja, und ob wir dann sagen können, naja, das kann ein geeignetes Mittel sein. Und diese Rechtsfolge, beispielsweise, du darfst diesen Song jedenfalls nicht mehr an Jugendliche verkaufen oder vertreiben oder auch keine Werbung dafür zu machen, das ist halt noch nicht so intensiv, wie zu sagen, du darfst überhaupt nicht mehr auftreten oder du darfst diesen Song beispielsweise gar nicht mehr spielen, du darfst das Album gar nicht mehr verkaufen. Und eins muss man ja auch hier sagen, und das ist ein ganz, ganz großer, ja, das wird auch zugleich in diesen ganzen Indizierungsverfahren zurzeit so ein bisschen auch vorgebracht, wir haben ja ein anderes Musiknutzungsverhalten. Also wenn wir jetzt beispielsweise auf Spotify gucken, das hat ja auch da hast du mir vorhin noch was Interessantes dazu gesagt, können wir gleich noch mal darüber sprechen, wie die Künstler sich auch angepasst haben an die ganzen Mechanismen über Spotify. Aber ich habe mich immer gefragt, naja, ist es nicht sowieso vollkommen unverhältnismäßig, das gesamte Album zu indizieren, wo man doch auf Spotify einfach die besonders problematischen Songs herausnehmen
könnte? Das kommt halt wahrscheinlich noch aus einer Zeit, als man aus dem Medium nicht einzelne Lieder von der CD nehmen konnte. Ne?
Ja, also so ist es immer noch in diesem Jugendschutzgesetz, dass wenn wir erstmal indizieren, müssen wir das gesamte Album indizieren. Also es gibt da noch keine gesetzgeberische Anpassung an diese neuen Medien.
Und weil es natürlich einfach ist, dann das neu hochzuladen ohne dieses Lied.
Ja, es könnte so ein Remastered oder 2.0 und dann sind die problematischen Songs einfach draußen. Ja, aber apropos, ich meine, die Musiklandschaft hat sich ja auch extrem verändert und sich nicht nur diesen Indizierungsdingen angepasst, sondern ganz generell auch der Art und Weise, wie man eben Umsätze generiert auf Spotify, viel kürzere Songs. Ja, irgendwie inzwischen, gerade in der Rap-Musik ist mir aufgefallen, die Songs gehen nie länger als 2,5 Minuten.
Ja.
Ne? Also, und ein zusammenhängendes Konzept sehe ich auch nicht mehr. Also,
weil man es eben nicht mehr zusammenhängt anhört, dass wenn er auch zum Teil Alben nicht mehr als Ganzes released, sondern über Monate hinweg einzelne Titel und dann hat man halt das Album zusammen. So die sagen wir mal, die großen Rock- und Pop-Songs der 80er, 90er, die lange Intros hatten, gerade Pink Floyd jetzt oder sowas, das würde es heute nicht mehr geben, weil wenn eine Minute lang nur ein Gitarrenintro kommt, da ist lange auf weiter geklickt worden bei Spotify, ne? Früher war man dazu faul aufzustehen und
jetzt klingen wir schon boomerhaft, ne? Glaube ich.
Ja, aber das glaube ich, aber ich meine das gar nicht wertend, das ist einfach eine Beobachtung, glaube ich. Und früher, jetzt können wir sagen, ja, früher war man einfach zu faul aufzustehen und die Schallplatte weiter aber ich glaube, es ist eher, dass sich das halt verändert hat, wie man das wahrnimmt und wie man, ob man sich jetzt hinsetzt, die Platte auflegt und lässt es halt mal durchlaufen oder ob man halt sagt, ich gehe jetzt schnell zum Einkaufen und dann habe ich 5 Minuten und in den 5 Minuten will ich jetzt irgendwas hören, was richtig kickt oder so. Das kann,
man ist schneller gelangweilt, glaube ich.
Ja, schon. Das glaube ich also auch.
Stichwort eben TikTok und die sozusagen Wahrnehmungsdauer von, das ist glaube ich schon, das wirkt sich auch, glaube ich, auch auf das Musikkonsumverhalten aus. Aber jetzt nochmal zurück zum dritten
wir
Mal.
Wir haben wenig Recht heute.
Ist okay, also soll mal so sein. Vielleicht zu dem Punkt der Indizierung in Abgrenzung zum Strafrecht. Also nur, dass das nochmal klar wird, welche Folgen oder wie funktioniert das mit der Indizierung? Ich hatte es gerade angedeutet, das ist dann so ein 12er-Gremium, setzt sich dann aus verschiedenen Fachdisziplinen zusammen, die hören sich dann diese Songs durch und am Ende wird dann eben entschieden, ob eben die Belange des Jugendschutzes gegenüber den Interessen des jeweiligen Künstlers überwiegen, wenn erstmal die Bundeszentrale ein Medium aufgrund eben solch einer Entscheidung der Prüfstelle in die Liste, also in diese Indexliste aufgenommen hat, dann gelten eben für den jeweiligen Zuständigen, also insbesondere für den Künstler, ganz weitreichende Restriktionen, also so Abgabeverbote, Werbeverbote und wie gesagt, man darf es auch unter Umständen nicht spielen. Ganz aktuell, wenn die gesamte Fanbase den Text auswendig kennt, wie ist es dann eigentlich, wenn man nur den Beat abspielen lässt und die Fans sozusagen, es hat glaube ich Flair gemacht, da gab es so einen ganz, ganz, ganz brutalen, muss man schon sagen, und auch persönlichen Diss gegen Bushido, wo er auch dann irgendwie gegen die Frau und gegen die Kinder schießt und da hat man dann verschiedene, da irgendwie, und man hat ihn dann irgendwie aufgezwungen, diese Passagen rauszunehmen, also die dann sozusagen praktisch die persönlichen nennen und so weiter. Und da hat sich dann eben die Frage aufgetan, wie das dann ist, wenn er das Mikro in die Masse hält, ja, oder in die Zuhörerschaft hält und die dann für ihn diese Stelle rappen. Und man hat am Ende dann gesagt, dass das dann auch ein Fall letztlich so eine Art Anstiftung oder so eine Art normative Tatherrschaft vielleicht, ja, wenn wir es strafrechtlich nennen.
Interessant, ja.
Aber gut, jedenfalls würde auch hier dann so eine Werbe- und Verbreitungsverbot. Und es gibt eben dann im Jugendschutzrecht oder im Jugendschutzgesetz Normen, die eben sagen, wer gegen diese Verbreitungsverbote verstößt, der macht sich eben unter Umständen strafbar.
Das heißt, wir rutschen da dann doch, also das ist eine strafbewährte Indizierung sozusagen.
Genau, also es hat schon was mit Strafrecht zu tun, aber hier bleibt ja erstmal die Wahl, ich verhalte mich regelkonform, indem ich das beispielsweise nur an Erwachsene verkaufe, unterm Ladentisch sozusagen.
Und es geht da eben als Strafrecht, als Sanktion des Verstoßes gegen die Indizierung und nicht Strafrecht als Grenze für die Indizierung.
Genau. Und solche Anknüpfungspunkte gibt es übrigens auch. Also natürlich ist es so, dass das Indizierungsrecht sagt, wenn das schon strafrechtlich
relevant erst ist, recht.
Dann haben wir schon eine starke Indizfunktion des Strafrechts, das funktioniert. Aber auch unabhängig davon kann eben ein Album auch indiziert werden. Und da geht es dann eben los, dass wir eben vielleicht einen anderen, weniger strengen Maßstab im Hinblick auf den Eingriff in die Kunstfreiheit haben, als unmittelbar beim Strafrecht. Weil ich habe bisher kaum Verfahren, auf der bundesverfassungsgerichtlichen oder auf der obergerichtlichen Ebene gehabt, wo man dann am Ende gesagt hätte, dass das Strafrecht legitim sei. Also man hat, gab es schon Konstellationen, wo man dann ähnlich wie in anderen Kunstfreiheitsfällen dann gesagt hat, dass das Oberlandesgericht oder die Vorinstanz den Wert der Kunstfreiheit verkannt hat, dass es eben nicht auf eine bestimmte sozusagen Ansicht der Zuhörerschaft ankommt, ne, und so weiter, und dass die Maßstäbe verkannt wurden. Das haben wir in den Indizierungsverfahren nicht so häufig. Da hat das Bundesverfassungsgericht eher auch diese Indizierungsentscheidung zuletzt eben im Hinblick auf das Sonny Black Album von Bushido aufrechterhalten. Ne? Das kann man sehr alles vertiefen im Hinblick auf Gangster.
Ja, ich war, aber
darum geht es mir gerade.
Und generell mit der Kunstfreiheit, da kann man sehr, also sehr viele Stellschrauben, aber eine starke Stellschraube schon. Und ich finde, die Kunstfreiheit darf da auch nicht leichtfüßig eingeschränkt werden. Und vor allem nicht mit Blick auf, ja, mir gefällt Gangster-Rap nicht, also mach mal da mal schnell einen Riegel davor. Und wenn wir dann die Schlager aus den 70ern hören, wo es mit Gleichberechtigung und mit Me Too noch nicht so weit her war, da guckt man dann drüber weg, weil das war halt so. Und das also ist
Kulturgut.
Ja, ganz genau. Und das sind dann schon zweierlei Maßstäbe. Und klar muss das alles im Kontext seiner Zeit betrachtet werden, das macht's aber nicht besser.
Ja, also das klar. Ist
nicht, ne, das macht's halt nicht besser.
Das schützt auch nicht den Gangster-Rap vor diesem Vorwurf, ne? Also natürlich muss man sozusagen, man muss sich das von Track zu Track anschauen, man muss vor allem diesen klassischen, also klassisch ist falsch, aber dieses wiederkehrende Argument, dass er sagt, das ist ja Gangster-Rap, da geht's ja darum, eben auch die Dinge, die auf der Straße passieren, die schlimmen Dinge wiederzugeben, das muss man sich halt anschauen,
ja.
Ne? Also manchmal ist das auch berechtigt, und das ist auch dann tatsächlich eben als reines Stilmittel zu bezeichnen. Es gibt aber auch genug Tracks, wo das so ein bisschen nur vorgeschoben wird und man will eigentlich andere Inhalte vermitteln.
Wir sagen keine Geschmackskontrolle.
Genau, also das geht auf jeden Fall nicht.
Und keine Geschmackskontrolle.
Ja. Und am Ende des Tages muss man noch eins sagen. Wir sind jetzt nicht tief, das kann man auch bei uns nochmal können wir auch in die Shownotes aufnehmen, spezifisch im Hinblick auf Gangster-Rap nochmal nachlesen. Es gibt auch eine schöne Anmerkung zum Sonny Black Urteil in der JUS, also das kann man alles ausnahmsweise mal hier jetzt auf die JUS verwiesen und nicht auf die JA, die sich eben mit dieser Entscheidung beschäftigt. Aus dem Blickwinkel des Strafrechts kommen ja noch weitere Dinge, also jenseits dieser schwierigen Abgrenzung Kunstfreiheit versus Jugendschutz oder Kunstfreiheit versus Ehrschutz, da sieht man es auch wieder, ne? Unterschiedliche Dinge. Einmal haben wir vielleicht unmittelbar Jugendschutzaspekt. Mhm. Und wenn es aber um Volksverhetzung oder um Beleidigung geht, dann wird eben gegen die Ehre oder gegen die öffentliche Sicherheit abgewogen. Es sind auch einfach verschiedene Abwägungsparameter dann. Aber jenseits dieser ganzen Abwägungsfragen haben wir auch sonst weitere Schwierigkeiten, gerade aus praktischer Sicht bei der Verfolgung. Denn zum einen ist es natürlich so, dass man erstmal sagt, boah, das ist ja nur ein Track oder das ist ja nur Musik. Da ist sozusagen schon per se erstmal unter Umständen so Zurückhaltung auch bei der Staatsanwaltschaft vielleicht gegeben. Ja, wollen wir jetzt wirklich da irgendwie direkt strafrechtlich zugreifen oder sollte man da nicht irgendwie ein Indizierungsverfahren anstreben? Das Zweite ist, dass du angesprochen hast, es ist ja auch nicht immer eindeutig. Manche Dinge werden dann irgendwie nur verklausuliert wiedergegeben, ne, oder irgendwie so umschrieben und es wird viel Symbolsprache verwendet. Vielleicht erst in Kumulation mit einem Videoclip checkt man, was unter Umständen der Künstler zum Ausdruck bringen wollte. Und dann halt die typischen rechtstatsächlichen Bremsklötze.
Ja, also wenn wir mal jetzt mal uns die einzelnen Vorschriften oder auf die Rechtsgüter, die verletzt sind, anschauen, ja. Also grundsätzlich lässt sich so ein Verfahren, wenn da irgendwie es um eine Beleidigung geht, jetzt um jemanden persönlichen, das lässt sich relativ schnell einstellen. Wir haben niedrige Strafrahmen. Dann ist generell ja bei Beleidigungen immer fraglich, wie arg wird da verfolgt, ne? Gibt's einen Strafantrag? Gab's da vielleicht schon Tracks von anderen, die in die gegengesetzte Richtung gehen? Gerade wenn wir, das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, wenn wir ausländische Titel haben, die in Deutschland verbreitet werden, welche Möglichkeit haben wir da, deutsches Strafrecht anzuwenden oder welche Möglichkeit haben wir, deutsches Strafrecht durchzusetzen? Mhm. Ja,
tatsächlich auch, wie ist das mit den eben Software beziehungsweise den Anbietern beziehungsweise Betreibern von Spotify, das ist ja nicht nur so, dass da ausschließlich Künstler, die bekannt sind, ihre Musik teilen.
Nee,
das ist ja wie bei YouTube eigentlich. Ja. Also man kann da auch einfach Sachen hochladen, die vielleicht auch anderen Künstlern gehören und die vielleicht indiziert sind. Also wie will man dann dagegen wiederum vorgehen? Ist auch nicht immer einfach. Stichwort auch Anonymität jetzt wieder der ganzen Verbreitenden da im Internet. Ja, und wie gesagt, es ist jetzt auch nicht immer so, dass überall so eine gewisse Anzeigebereitschaft da ist. Denn gerade dort, wo es problematisch ist, trifft die Musik wiederum auf eine Fanbase. Und die Leute, die die Musik nicht kennen, hören sie ja eben auch nicht. Ja. Also werden sie auf diese problematischen Inhalte nicht gar stoßen. Nicht aufmerksam.
Ja. Ne? Ja. Und ja. Dann, weil im Radio wird es dann meistens sowieso schon nicht gespielt.
Ja. Ne? Ja. Genau. Aber dann ist man sozusagen so bei den zentralen Dingen, die in Bezug auf das Thema, wie wird Musik und reguliert oder welchen Einfluss nimmt das Recht, schon durch. Also man kann eben nochmal, um das zusammenzufassen, sagen, das Recht nimmt natürlich Einfluss durch verschiedene Regularien und Verbote. Es kann unmittelbar auch auf einzelne künstlerische Betätigungen in Form von der Veröffentlichung von Musikalben, Musikstücken Einfluss nehmen, namentlich in Form eben ganz konkret dieses Indizierungsverfahrens, des Verbotsverfahrens, und auf der anderen Seite vor allem unmittelbar durch das Strafrecht, wenn nämlich diese Tracks unter das Strafrecht subsumiert werden können. Aber letzteres ist wohl noch seltener der Fall als der Fall einer Indizierung, weil wir womöglich noch mal höhere Anforderungen wegen der Eingriffsintensität haben im Hinblick auf auf die Annahme solch eines Verbots, weil ja auf der anderen Seite eben die Kunstfreiheit meistens jedenfalls oder sehr, sehr häufig in die Waagschale geworfen werden kann. Und da muss man halt schauen, ne, was an Interessen da...
Für mich ist das keine Kunst.
Genau, das geht eben, wie gesagt, nicht. Es geht erstmal der offene Kunstbegriff, und es gilt dann eben im zweiten Schritt, gerade bei der Abwägung zwischen der Kunstfreiheit und öffentlichen Belang, um es nochmal zumindest verfassungsrechtlich abzurunden, sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen, weil wir ja kein Verfassungsrecht können.
Angewandtes Verfassungsrecht.
Genau, da es sich ja eben bei der Kunstfreiheit um ein vorbehaltloses Grundrecht handelt, Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz, können wir eigentlich dieses nur durch die Kollision mit anderen verfassungsrechtlichen Rechtspositionen, also insbesondere anderen Grundrechten, einschränken. Im Fall von antisemitischer oder rassistischer Texte, frauenfeindlicher Texte, könnten wir beim Angriff auf die betroffenen Minderheiten über eine Kombination von allgemeinen Persönlichkeitsrechten, Menschenwürde nachdenken. Macht man ja bei der Volksverhetzung auch so, dass man das so legitimiert. Finde ich persönlich etwas problematisch, weil man letztlich Gruppenbeleidigungen dann doch irgendwie individualisiert, aber ist ein anderes Thema. Die Kardinalsfrage lautet dann im Einzelfall immer, welches der beiden Aspekte überwiegt.
Ja.
Und da sind, und das sollte man nochmal vielleicht mitnehmen, wenn es um Musik und Strafrecht oder Musik und Verwaltungsrecht geht, zwei Aspekte zu beachten, nämlich die Bestimmung des Sinngehalts der künstlerischen Aussage im Falle der künstlerischen Verfremdung. Na, also gerade wenn ich irgendwie so ein besonderes Stilmittel habe, Rock, Popmusik, eben auch Gangster-Rap, und so wie, das ist wieder klassisch, die Kunstfreiheit und die damit verbundene Interpretation der Aussage in all ihren möglichen Sinndeutungen. Ja? Und wenn man das sozusagen aufgreift, wird es zumindest aus dem Blickwinkel des Strafrechts meistens schwer, weil man dann so ein bisschen diese Aussage nochmal entkleidet und versucht, sozusagen, wenn man sie aus der problematischen Einkleidung herausgezogen hat, dass dann nicht mehr so viel letztlich übrig bleibt, was schlimm beziehungsweise besonders intensiv in die Grundrechte der anderen eingreifen soll.
Wie halt häufig, wenn wir einen Kern einer Aussage haben und den künstlerisch einkleiden und schauen, was übrig bleibt, und es natürlich im Lichte der jeweiligen Kunstform betrachten.
Ja, kann natürlich, aber es soll wie gesagt nicht heißen, dass es nicht irgendwelche Aussagen gibt, die so sehr, wie sie auch entkleiden, antisemitisch, homophob oder
frauenfeindlich
bleiben.
Gut. Ja, das war mal eine etwas andere Folge.
Ja.
Wir sind etwas musikalisch, etwas öffentlich-rechtlich geworden, aber im Gesamtkleid, in der Einkleidung sozusagen des Festivals in Rothenburg ob der Tauber, eigentlich ein schönes Thema und das war
übrigens
auch eine schöne
Veranstaltung. Das ist der Kannibale von Rottenburg.
Nee, das war ein anderes Rottenburg.
Das war ja. Rottenburg oder Rottenburg?
Das war auch mit TH. Ohne H, glaube ich, ich weiß es nicht. Ja. Aber das Rottenburg ob der Tauber ist wirklich sehr, sehr schön. Also es ist auch immer wert, mal hinzufahren und auch mal ins Kriminalmuseum zu gehen.
Genau, so schaut's aus, macht das. Ja, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Und ich kann auch das Festival empfehlen.
Das kann ich auch empfehlen, das war wirklich cool. Wir haben ja sogar so eine Backstage-Führung und so bekommen da, das war ganz toll.
Ja,
für mich war das toll, mal so auf dieser Bühne, so von diesen Künstlerausgang, so wo man dann so hochgeht und diese Perspektive mal zu sehen, das fand ich irrsinnig faszinierend.
Ja, aber ich fand's dann too much, dass du da einfach Nina Chuba das Mikrofon weggeschnappt hast.
Aber es hat keiner gemerkt.
Sehr schön. Gut, dann machen wir nächstes Mal wieder weiter.
Genau, und bis dahin Feedback, Hinweise, Wünsche, Kritik, warum wir diesmal so wenig Strafrecht gemacht haben, gerne an japodcast@fallen.de oder ihr slidet in unsere DMs, @räuberischer Espresso auf Instagram. Macht's gut, bis bald. Ciao.
Yeah.
Ciao.